In Galater 4, Vers 4 gibt es eine interessante Formulierung. Hier heißt es, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Als aber die Fülle der Zeit kam. Offensichtlich gibt es einen Zeitplan Gottes. Und Gott wusste ganz genau, zu welcher Zeit er seinen Sohn senden wollte. Und deswegen wissen wir, dass die ganze Geschichte, die ganze Zeitgeschichte unter Gottes Kontrolle ist. Aber wenn Paulus hier schreibt, als die Fülle der Zeit kam, da verstand er noch besser als wir, was das bedeutete. Und wenn wir das Neue Testament lesen, dann merken wir, hier gibt es einige Dinge, die können wir nicht einfach aus dem Alten Testament zurückziehen oder verstehen. Manche Vorkommnisse, manche Gruppierungen, manche Ereignisse, manche Situationen, die, wo man erstmal ein bisschen ratlos davor steht und sagt, wo kommt das denn jetzt her? Und genau damit wollen wir uns befassen. Weiß noch jemand, zu welcher Zeit in etwa der letzte Prophet, der Maleachi, in welcher Zeit er in etwa wirkte, in welchem Jahrhundert? James? Sehr gut, ja. 420, 430 vor Christus, so in der Richtung, also im 5. Jahrhundert. Und er war zusammen mit Nehemia, die waren ja etwa zeitgleich, es waren die letzten inspirierten Schreiber, die das Wort Gottes geschrieben haben. Und dann, zwischen dieser Zeit und dem Aufkommen zu der Zeit des Neuen Testaments, gibt es eine Kluft. Eine Zeit, wo kein niedergeschriebenes Wort Gottes ist. Tatsächlich spricht man manchmal von den 400 stummen Jahren. Vielleicht habt ihr schon mal gehört. Oder die 400 Jahre des Schweigens. Und tatsächlich, es war selbst den Juden bewusst, dass hier seit Maleachi etwas anders ist. In einer dieser Schriften, die innerhalb dieser vier Jahrhunderte geschrieben wurden, dem sogenannten ersten Makkabäerbuch, da heißt es in 1. Makkabäer 9, Vers 27, und in Israel war so viel Jammer, wie nicht gewesen ist, seit ihnen kein Prophet mehr erschienen war. Das heißt, zu der Makkabäerzeit, wir kommen später noch dazu, hier heißt es, sagen sie, also seit dem letzten Propheten, seitdem Gott nicht mehr zu uns geredet hat, ist das jetzt aber die schlimmste Zeit. Ja? Und selbst der Talmud, das ist im Grunde eine von den Rabbinern zusammengetragen, so einiges an, manches haben sie auch aus älteren Überlieferungen, manches neu hinzugefügt. Aber im Talmud heißt es, nachdem die letzten Propheten Zacharja, Haggai und Maleachi gestorben waren, wich der Heilige Geist von Israel. Also hier geht tatsächlich etwas zu einem Ende. Mit Maleachi endet etwas. Und die Juden selbst haben verstanden, hier ist irgendwie etwas anders geworden. Kein Prophet, kein inspirierter Schreiber mehr in Israel. Nun, Maleachi, etwa 420, 430 vor Christus, er war der letzte Prophet in Israel. Und dann, gut 400 Jahre später, was passiert? der Engel Gabriel, von Gott gesandt, erkündigt Maria die Geburt eines Sohnes an. Das ist das erste Reden Gottes nach über 400 Jahren. Josef bekommt einen Traum und Gott spricht zu ihm, dass er Maria nicht entlassen soll, sondern bei ihr bleiben soll. Zacharias, ein Priester, er vernimmt das Reden Gottes und zwar ist er der Erste, der weissagt, wie ein Prophet, der weissagt unter der Inspiration Gottes. Der Erste, von dem es heißt, dass er weissagt. Und zwar, und das ist interessant, was ist ihm zuvor geschehen? Bevor er anfing zu weissagen über Jesus und über seinen Sohn Johannes dem Täufer, was ist mit ihm geschehen? Weiß es jemand? Tim. Er musste schweigen. Er wurde stumm. Und es ist so, wie als wenn genau hier sich dieses Blatt wendet und Gott, der auch dem Zacharias zum Schweigen bringt, dann öffnet er ihm die Lippen, sodass er dann in Lukas 1 anfängt zu weissagen. Und interessanterweise weissagt er genau das, was dann in Maleachi, ganz am Ende von Maleachi, angekündigt wird. Hier spannt sich dieser Bogen, hier wird diese Kluft überbrückt. Ja? Aber zwischen der Weissagung von Zacharias und der Weissagung von Maleachi gab es keinen Propheten in Israel. Gott schwieg. Und deswegen ist es eine stumme Zeit, sind es die 400 stummen Jahre. Aber es war nicht stumm im geschichtlichen Sinne. Es war stumm in Bezug auf das Reden Gottes, aber nicht stumm in Bezug auf die äußeren Umstände. Eher das Gegenteil ist der Fall. Es waren höchst bewegte Zeiten. Und wir wissen von einigen Zeugen, vor allem von den Schriften von Flavius Josephus, einem jüdischen Geschichtsschreiber. Dann wissen wir auch von einigen Apokryphen, das heißt nicht kanonischen Büchern, also Bücher, die nicht zur Bibel gehören, und von einigen griechischen und römischen Geschichtsschreibern, was in dieser Zeit zwischen Maleachi und Zacharias passiert ist. Es gibt aber ein Buch in der Bibel, das schon relativ deutlich und detailliert gerade die politischen Verhältnisse in den Jahrhunderten zwischen Maleachi und dem ersten Jahrhundert schildert. Welches Buch könnte ich meinen? Ja, das Buch Daniel. Am Ende von dem Buch Daniel, gerade in den Kapiteln 8 und 10 und 11, da weissagt er sehr, sehr genau von den Machtverhältnissen ab dem Babylonischen Reich bis hin zum ersten Jahrhundert, bis hin zu der römischen Herrschaft. Und wenn man das betrachtet, und dafür ist es ein Stück weit auch wichtig, diesen Hintergrund zu erfahren, was ist da zwischen diesen beiden Testamenten, zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament geschehen? Daniel hat sich erfüllt. Die Weissagungen Daniel haben sich erfüllt. Und zwar höchst genau. Es ist beeindruckend. Wir wollen da nicht heute nicht zu sehr darauf eingehen, aber es ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie das vonstatten ging. Nun, wir wollen zwei Hauptpunkte heute behandeln. Das eine ist die politischen Entwicklungen und dann als zweites wollen wir auf die kulturellen und religiösen Entwicklungen eingehen. Tatsächlich sind aber diese politischen Entwicklungen, werden ein bisschen mehr Raum einnehmen, weil hier sehr, sehr viel passiert ist. Und ich halte es für sinnvoll, wenn man diese Zeitgeschichte der politischen Situation einmal etwas nachverfolgen kann, um dann auch zu verstehen, wie es zu manchen Gesinnungen und Verhältnissen im Neuen Testament gekommen ist. Innerhalb dieser 400 Jahre verlegte sich der Sitz der Herrschaft und der Macht zunehmend von Asien nach Europa. So kann man das grundsätzlich diese Richtung sehen. Das Perserreich brach unter den Attacken der Griechen zusammen und diese wurden wiederum von den Römern verdrängt. In Bezug auf die Zeit zwischen dem Alten und Neuen Testament interessiert uns natürlich vor allem, inwiefern es diese politischen Entwicklungen einen Einfluss auf Israel hatten oder auf die Juden, die in Jerusalem und den umliegenden Gebieten wieder wohnten. Wir beginnen also mal mit den Persern und das überschneidet sich noch mit dem Ende von dem Alten Testament. Die Perser, sie herrschten von 539 bis 331 vor Christus, unter anderem auch über Israel. Das Alte Testament, es endet mit dieser historischen Erzählung von Esra und Nehemia und dem Prophetendienst von Maleachi. Und beide lebten tatsächlich und wirkten noch mitten in der persischen Herrschaft. Wir erinnern uns, Israel war Teil der syrischen Satrape Persiens, also eine Art Provinz von Persien. 539 vor Christus haben die Perser das Großreich Babylon eingenommen. Und zu der Zeit waren große Teile der jüdischen Bevölkerung nach Babylon verschleppt worden. 586 vor Christus wurde auch das Südreich eingenommen von den Babyloniern. Und so wurde dann auch die Juden, sie durften mit der Machtübernahme Persiens unter dem König Kyros, durften große Teile der Juden zurückkehren nach Jerusalem. Aber genauso wie vorher waren sie unter der Herrschaft nun der Perser. Es wurde eine persische Provinz, eine Satrape. Und dort in Jerusalem, da durften sie den Tempel wieder aufbauen. Und 516 vor Christus wurde dieser Neubau des Tempels, der unter den Babyloniern völlig zerstört wurde, er wurde vollendet, 516 vor Christus. Und das ist ja das, was wir auch unter Esra und Nehemia dann ja lernen. Und daher nennt man die Zeit zwischen den Testamenten bis zur Zerstörung des Tempels im 70 nach Christus von den Römern, man nennt sie auch die Zeit des zweiten Tempels oder das Judentum des zweiten Tempels. Es gab keinen König mehr. Ihr erinnert euch, Sacharja berichtet von einer heimlichen Krone, die im Tempel niedergelegt wurde, die dem Hohepriester Joshua aufgesetzt wurde. Aber das war eine riskante Sache, weil es war unter der persischen Herrschaft. Hier gab es eigentlich keinen König mehr, auch Serubabel, er war nicht König, obwohl er von der davidischen Linie abstammte. Und das Amt des Hohepriesters, es war das höchste Amt dann unter den Juden, innerhalb dieser Satrape, dieser Provinz von Persien. Aber das führte auch dazu, dass natürlich dieses Amt des Hohepriesters besondere Begehrlichkeiten weckte. Also jeder, der irgendetwas zu sagen haben wollte, der versuchte halt Hohepriester zu werden. Und das führte zu einem bösen Machtbestreben. 373 vor Christus, also nur gut 50 Jahre nach Nehemia und Maleachi, da schaffte es Josua, der Sohn des Eliaschib, den persischen Feldherren Bagoses davon zu überreden, dass er das Amt des Hohen Priesters bekommen sollte. Das bekam sein Bruder mit und der hieß Jochanan, und der ließ Josua schlichtweg im Tempel ermorden, damit er die höchste jüdische Machtposition erhält. Und dieser Brudermord, 373 vor Christus, der brach so einen Sturm der Entrüstung in dem jüdischen Volk mit, weil sie so schockiert darüber waren, dass ein Mord vom hohen Priester direkt vor dem im Tempel vor dem Altar stattfinden konnte, dass es halt zu einer großen Aufruhr kam. Und die Perser, die bekamen das mit und sie kamen militärisch und nahmen den Tempel ein, nahmen Jerusalem ein, entheiligten den Tempel und die Juden mussten hohe Strafen zahlen und es folgte eine Zeit der Bedrängnis. Also hiermit war im Grunde auch so ein Stück weit der Frieden zu Ende Und die Samaritaner, sie neigten sich immer den Machthabern zu. Das war ja so eine Art Mischvolk, gerade auch mit Persern. Und die kamen ganz gut mit den Persern zurecht und die waren auch ganz schadenfreudig, wenn die Juden in Jerusalem was auf die Mütze bekamen. Und sie selbst kamen ungescholten davon und das schürte noch den Hass zwischen den Juden und den Samaritanern. Auch das ist ja eine Sache, die wir dann im Neuen Testament durchaus wiederfinden, warum die Samaritaner so eine besondere Rolle haben im Blick der Juden, warum sie so schlecht angesehen werden und Jesus sie dann aber häufig preist, weil sie glauben anstatt die Juden. Nun, es folgt die Zeit der Griechen, 331 bis 164 vor Christus. 40 Jahre nach den Unruhen in Jerusalem um den Hohen Priester kam es zu einem großen weltpolitischen Umbruch. Es kam die Zeit Alexanders des Großen. Haben wir alle schon mal davon gehört. Schon sein Vater Philipp von Mazedonien, er herrschte über ganz Griechenland. Nachdem nämlich diese Stadtreiche Athen und Sparta, die fielen in sich zusammen, sie wurden verloren an Macht und es kam zu einem gesamtgriechischen Reich. Und unter anderem Alexanders Vater Philipp von Mazedonien wurde Herrscher. Alexander erbte dieses gesamtgriechische Reich mit nur 20 Jahren. Sein Vater starb, Johannes war erst 20 und er bekam den Thron seines Vaters. Und in rasender Geschwindigkeit eroberte er ein riesiges Gebiet über Griechenland und Mazedonien hinaus. Er besiegte Darius in zwei Hauptschlachten. Darius war der König der Perser zu der damaligen Zeit. Es gibt so einen Reimspruch, einen Merkspruch, 333. Weiß jemand, wie es weitergeht? Bei Issos Keilerei, genau. 333 bei Issos Keilerei, 333 vor Christus, da besiegte Alexander der Große Darius in einer entscheidenden Schlacht. Und somit war das Großreich Persien gefallen. Dann zog Alexander der Große südlich die Mittelmeerküste entlang, kam durch Syrien und Juda und so weiter, eroberte dann Ägypten, was auch nach wie vor eine große Macht war, und zog dann wieder nach Osten und übernahm das ganze Großteil des Gebietes Asien. Also eine unglaublich zügige Eroberung von einem riesigen Reich. Und als er durch Syrien zog, traf er halt auch auf die Juden in Jerusalem. Und zunächst war er ganz verärgert, weil er hat hingesandt nach Jerusalem, sie sollen ihm Truppen senden, damit sie mit Tyros belagern. Tyros kommt auch im Alten Testament vor, es war so eine Art Inselstaat, besonders wohlhabend, ein Kaufmannsland sozusagen. Und Alexander errichtete einen Wall, auch das wird schon in Hesekiel prophezeit, einen Wall, obwohl es eine Insel war, hat er eine Art Landbrücke gebaut, um diese Stadt einzunehmen. Sehr, sehr spannend und interessant. Auf jeden Fall wollten die Juden ihm keine Hilfe senden, weil sie noch irgendwie Angst hatten, was sie gehörten ja zu den Persern irgendwie und sie wollten noch abwarten, sie wollten sich nicht gleich auf Alexanders Seite stellen. Und er war sehr verärgert und wollte dann Jerusalem auch belagern. Und er kam nach Jerusalem, wollte er Jerusalem erobern. Und da kam der Hohepriester Jaddus mit weiteren Priestern, mit festlichen Gewändern auf ihn zu, aus der Stadt heraus, um von ihm Barmherzigkeit und Erbarmen zu erbitten. Und der Anblick des Hohenpriesters erinnerte Alexander den Großen an einen Traum, den er in der Nacht zuvor hatte. Und das deutete er als positives Zeichen. Und es ist ganz interessant, in Josephus, da wird dann beschrieben, wie er ganz erstaunt war über und ganz ja, von diesem Anblick des Hohen Priesters und es erinnerte ihn so an den Traum. Und dann fing er unter der Anweisung des Hohen Priesters, opferte er Gott, Jahwe, und betete ihn an. Und dann kamen die jüdischen Gelehrten und sie zeigten ihm die Prophezeiungen von Daniel. Und zwar in Daniel 8, wo von dem Widder gesprochen ist und einem zotteligen Ziegenbock, der den Widder besiegt. und zwar der König der Griechen. Und Alexander sagte, ach, das bin ich. Also werde ich die Perser völlig besiegen. Und er war so angetan von dieser Vorhersage, dass er ein Freund der Juden wurde. Und die bekamen große Privilegien. Sie durften in seinem Heer mitmachen und bekamen auch in anderen Bereichen, zum Beispiel in Alexandrien und in anderen Städten, wo die Alexander selbst gegründet hat. Er hat ja viele Städte nach seinem Namen auch benannt. Aber die Juden, die sich dort ansiedelten, bekamen die gleichen Bürgerrechte wie die Griechen. Und so gab es so einiges. Er hat ihnen Geschenke gemacht und sie durften da einiges von ihm verlangen. Ganz erstaunliche Begebenheit, die Josephus hier berichtet. Auf jeden Fall kommt daher eine große Sympathie und auch ein großer Einfluss des Griechentums unter den Juden in den folgenden Jahrhunderten. Mit nur 33 Jahren starb Alexander der Große in Babylon, in der Höhe, am Zenit seiner Macht. Und dieser unerwartete Tod Alexanders, er stürzte erstmal sein ganzes Reich in ein Chaos, denn es gab keinen offiziellen Nachfolger. Und deshalb stritten sich vier seiner Generäle um die Macht. Und tatsächlich zerfiel das Reich in vier Gebiete. Jeder der vier Generäle bekam ein Stück von dem Reich. Und auch das ist interessant, Daniel hat es genauso geweissagt in Daniel 8, Vers 22. Vier Könige werden aus der Nation aufstehen, aber nicht mit seiner Macht. Bildlich wird es gesprochen von dem einen Horn, das dieser Ziegenbock hat. Und dieses Horn zerfällt und es kommen vier kleine Hörner, die nicht so groß sind wie das und so weiter. Also ganz deutlich prophezeit. Auf jeden Fall die vier Generäle, sie hießen Antigonos, der bekam das Reich, das Gebiet von Griechenland und Mazedonien. Ptolemaios bekam Ägypten und damit auch Juda. Lysimachos, Thrakien und Teile Kleinasiens und Seleukos, Mesopotamien und Persien, also diese Bereiche von Asien. Und Juda fiel erst einmal unter diese Herrschaft von dem Ptolemaios, also ein Ptolemäerherrschaft. Innerhalb dieser griechischen Herrschaft kommt es sozusagen zu einer ägyptischen Kontrolle. Ptolemaios, er herrschte von Ägypten aus und er wird in Daniel der König des Südens genannt, weil er eben seinen Hauptsitz in Ägypten hatte. Und diese Ptolemäerherrschaft, sie war von 320 bis 198 vor Christus. Ptolemaios war anfangs recht hart gegen die Juden, er hatte nicht diese Sympathie wie Alexander, doch mit der Zeit achtete er die Juden immer mehr und wurde ihnen sehr wohlgesonnen und hat ihnen ähnliche Privilegien zugerechnet wie dann auch Alexander vor ihm. Und auch seine Nachfahren erwiesen großes Interesse an dem jüdischen Volk, sie erwiesen ihnen Gunst. Einer der Könige errichtete die berühmte alexandrinische Bibliothek. Das gehörte hier zu diesem Ptolemäerreich. Übrigens ist es manchmal nicht ganz einfach zu verstehen, aber dadurch, dass in Ägypten sozusagen eine griechische Herrschaft war, kommt es halt zu dieser Verbindung. Die Königin Kleopatra war auch aus einem ptolemäischen Herrschaftsgeschlecht. Sie hat sozusagen griechische Wurzeln. So ist das hier verknüpft, weil es von dem Ptolemaios abstammte. Mit der Zeit nahm aber die Macht der Seleukiden zu. Seleukos war einer der anderen Generäle, der Syrien unter anderem beherrschte und er hatte seinen Sitz auch in Syrien und das ist ja direkt nördlich von Juda, ja, direkt nördlich von dem Gebiet der Juden. Und diese beiden Reiche, die Seleukiden und die Ptolemäer, sie bekämpften sich und Juda befand sich mitten in der Frontlinie dieses Kampfes, mitten an der Grenze. In einer der Schlachten zwischen den Ptolemäern aus dem Süden mit dem König des Nordens, nämlich dem König der Seleukiden, kam es dazu, dass dieser ptolemäische König siegte und damit auch Juda einfach weiter unter der Herrschaft Ägyptens blieb, aber er war so siegestrunken, so erfreut über diesen Sieg gegen die Seleukiden, dass er in den Tempel gehen wollte, in das Allerheiligste gehen wollte, als Zeichen seines Ruhms. Daran wurde er aber von den Juden gehindert, er war irgendwie auch scheinbar ein bisschen konfus, auf jeden Fall wurde er abgehalten und seither bedrängte er die Juden. Er nahm es ihnen übel, dass er eben nicht dieses Zeichen seines Triumphes da in dem Allerheiligsten des Tempels feiern konnte. Eine Generation später, 198, eroberte dann aber der seleukidische König, also der aus Syrien, Antiochos der Dritte. Er eroberte Ägypten, das Ptolemäische Reich, und damit fiel Juda in die Hände der Seleukiden. Und das ist dann die weitere Epoche oder Ära innerhalb der griechischen Herrschaft, nämlich gut 30 Jahre einer 30-jährigen Herrschaft unter den Seleukiden, also unter syrischer Herrschaft, wenn man so will. Das ging dann von 198 bis 164 vor Christus. Und diese Zeit war eine grausame Zeit. Die Könige gewährten zwar weiterhin den Hohepriestern ihre Machtstellung, also die durften manches entscheiden auch in Juda, aber die Seleukiden waren den Juden ganz und gar nicht wohlgesonnen. Am schlimmsten wurde es aber unter dem König Antiochos dem Vierten. Und der ließ sich auch Epiphanes nennen, das heißt der Erschienene oder der Offenbarte, eigentlich eine Art Göttlichkeitstitel, ein göttlicher Titel, Epiphanes, Antiochos der Vierte, Epiphanes. Seine Feinde nannten ihn übrigens Epimanes, das heißt der Wahnsinnige. Und das beschreibt auch tatsächlich eher seinen Charakter. Der Hohepriester Onias der Dritte, er wurde mittels Intrigen durch seinen Bruder Jason ersetzt in dieser Zeit. Und der wiederum wurde durch eine List eines weiteren Bruders, Menelaos, aus seinem Amt getrieben. Antiochos der Vierte wollte die Völker seines Reiches zu einem Volk verschmelzen. Und damit verbot er alle nationalistischen, alle individuellen Eigenheiten. Also alle Völker unter seinem Reich, sie durften nicht mehr ihre patriotischen Überzeugungen, ihre Überlieferungen, ihre Traditionen ausführen. Die Juden durften ihren Sabbat nicht mehr halten. Unter Todesstrafe wurde es verboten. Sie durften nicht mehr sich beschneiden lassen. Sie durften keine Opfer im Tempel mehr durchführen. Sie durften keine jüdischen Feste mehr feiern. Sie mussten sogar ihre Schriften verbrennen. Weil er diese einheitliche griechische Kultur prägen wollte. Und er wollte eine Einheit und ein Einheitsdenken auch unter seinem ganzen Reich, um seine Macht zu stärken und um das Reich zu stärken. Der böse Hohepriester Menelaos, er führte dann tatsächlich auch den König Antiochos dem Vierten in den Jerusalemer Tempel ein, wo er nicht hineingehen durfte natürlich. Der Tempel wurde völlig verunreinigt und er wurde dem Zeus geweiht, dem griechischen Gott. Es wurde ein Götzenbild von Zeus Olympikos aufgestellt und auf dem Räucheraltar, direkt vor dem Allerheiligsten, direkt vor dem Vorhang zum Allerheiligsten, wurde ein Aufsatz drauf gemacht und es wurden Schweine geopfert. Das Schlimmste, was man nach jüdischer Vorstellung machen kann, und das hat Antiochos als eine Demonstration seiner Macht getan. Daniel weissagt hier von dem Gräuelbild der Verwüstung im Tempel. Ja. Und Juda sollte mit Gewalt heidnisch gemacht werden. Also sie sollten all das Jüdische ablegen und eine Einheitsreligion sollte aufgepresst werden. Ein bisschen ähnlich wie so manche Diktaturen auch in neuerer Zeit. Tausende Juden wurden ermordet, Frauen und Kinder wurden in die Sklaverei verkauft. Es war ein Martyrium. Antiochos der Vierte war ein absolutes Martyrium für die Juden. Es war eine grausame Verfolgung. Doch er unterschätzte den Widerstandswillen der Juden. Eine Priesterfamilie weigerte sich, den Anordnungen des Königs Folge zu leisten. Und einige taten es, wie der Menelaos, der tatsächlich ja, selber Gewinn hatte, der das alles mitbefolgte. Aber es gab eben auch Priester, die sich entschieden dagegen stellten. Und unter anderem ein Mattathias mit seinen 5 Söhnen aus der Familie der Hasmonäer. Sie starteten eine Revolution, eine Revolte und kämpften gegen gegen Antiochos den IV. Und seine syrische Herrschaft. Und damit beginnt eine neue Herrschaft, die Herrschaft der Makkabäer oder der Hasmonäer, 164 vor Christus bis 63 vor Christus, gut 100 Jahre. Der Priester Mattathias, er sah, wie ein Jude im Tempel von Jerusalem dem Zeus opfern wollte. Nun, das ist das, was ja Antiochos der IV. Verlangte. Aber er sah nun tatsächlich einen, der völlig bereit war, diesem Götzen zu opfern in dieser heiligen Stätte. Und was machte Mattathias? Er stach ihn tot vor dem Altar. Er stach ihn nieder. Und das war der Beginn des Aufstandes. Im Stile einer Guerilla-Taktik kämpften die jüdischen Patrioten besonders unter Mattathias Sohn Judas, sehr erfolgreich. Judas, er wurde auch Makkabäus genannt, das heißt Hammer. Und daher kommt dann dieser Name Makkabäer, weil er, das war so sein Spitzname, Judas Makkabäus. Deswegen wird diese Bewegung insgesamt auch Makkabäer oder Makkabäer-Aufstände genannt. Die Familie hieß eigentlich, war die Linie der Hasmonäer. Antiochos, er konnte den Widerstand nicht niederschlagen. Er hat es mehrfach versucht, militärisch dagegen das einzudämmen, aber er konnte sie nicht fassen, er konnte sie nicht schlagen. Und schließlich starb Antiochos der IV. An einer Krankheit. Und nach seinem Tod wurde ein gewisser Waffenfriede beschlossen. Obwohl die Juden noch syrische Provinz blieben, wurde Judas Makkabäus Befehlshaber der Provinz, offizieller Befehlshaber der Provinz, auch von den Syrern anerkannt. Und als erstes, das erste, was er tat, war, dass der Tempel wieder gereinigt wurde und wieder Gott geweiht wurde. Und übrigens kommt es daher zu diesem Chanukka-Fest im Dezember unter den Juden. Das ist nämlich diese Tempelweihe, die hier wieder, woran erinnert wird, woran jährlich erinnert wird, unter Judas Makkabäus, dass er, nachdem Antiochos der IV. Den Tempel so entweiht hat, dass er den Tempel wieder geweiht hat, wieder gereinigt hat. Und genau, da gibt es noch einige Legenden mit dem, wie lange das Öl reichte und so weiter. Deswegen haben sie jetzt einen 8-armigen Leuchter und sowas. Aber daher kommt diese Tradition. Als die Syrer erneut versuchten, Juda gewaltsam zu erobern, wandte sich Judas Makkabäus an die neu aufkommende Macht der Römer. Und er schloss einen Waffenbündnis mit ihnen. Ja, und wenn wir bedrängt werden, dann kommt ihr uns zu Hilfe. Doch die Hilfe kam zu spät und Judas starb im Kampf, doch sein Bruder Jonathan übernahm die Leitung. Und es ging weiter. Die Syrer konnten sie nicht niederschlagen, obwohl die Römer nicht zur Hilfe kamen in der Zeit. Aber seit Jonathan, diesem Bruder von Judas, und in den nachfolgenden Generationen kam es zu ständigen Intrigen, zu einem moralischen Verfall, zu Streitigkeiten und Uneinigkeiten. Und die Linie der Hasmonäer, die waren immer weniger eigentlich an dem Tempeldienst und an dem jüdischen Glauben interessiert, sondern es ging immer mehr um Macht, um Machterhaltung, um die Dynastie und so weiter und so fort. Aber Jonathan, er wurde tatsächlich königlicher Befehlshaber der Provinz Juda von syrischer Seite anerkannt und dann aber kurz später ermordet. Und unter den Nachfolgern kam es dann zu so vielen Streitigkeiten, dass einige der Obersten der Juden wiederum die Hilfe der Römer erbaten und fragten hier, könnt ihr hier einmal für Ordnung sorgen? Das haben sie auch gemacht. Unter Pompeius, 63 vor Christus, kamen die Römer, sorgten für Ordnung und blieben. Das war nicht so gedacht, aber sie haben gesagt, wenn wir schon mal hier sind, können wir hier gleich bleiben. Und Juda wurde zur Provinz der Römer. Und damit beginnt nun eine weitere Epoche der Herrschaft die Römer von 63 vor Christus bis 70 nach Christus. Die Römer wollten nicht nur einem der jüdischen Obersten helfen, sondern sie nahmen gleich das ganze Gebiet ein und nannten es Palästina. Die Römer gaben erst diesem Namen Palästina, eine Provinz. Der letzte Makkabäer-Herrscher, Hyrkanus, Johannes Hyrkanus, er wurde zum Hohepriester ernannt, also er war nicht mehr König, sondern wurde jetzt Hohepriester. Und dann gab es erstmal so eine Zeit, die war etwas ruhiger. Die war jetzt nicht so viel, nicht so viel Besonderes, kaum große Ereignisse. Obwohl diese Hasmonäer noch weiter um Machtstellungen stritten und wer eigentlich der richtige Nachfolger ist und so weiter und so fort. Mit dem Tod Cäsars, 44 vor Christus, kam aber wieder Bewegung in die Situation. Es bildete sich ein Triumvirat, also Cäsar, Julius Cäsar war ja so ein bisschen ein Alleinherrscher, nach ihm folgten in einem Triumvirat, also in einer Dreiheit, einer Dreierregentschaft, drei Herrscher Roms, Octavian, der später sich Augustus nannte, Kaiser Augustus, Antonius und Lepidus. Und Antonius war für den östlichen Teil der römischen Herrschaft zuständig, unter anderem eben auch für Palästina. Die veränderten Verhältnisse nutzte ein Mann besonders geschickt mit dem Namen Herodes. Er war ein Nachkomme der Edomiter, also er war eigentlich gar kein Jude richtig, aber er hat in die Hasmonäer Familie eingeheiratet. Seine Frau hieß Mariamne und somit war er in diese jüdische Herrscherfamilie eingeheiratet und er fand Gunst bei Antonius. Er hat es geschafft, sich mit ihm zu verbinden und Gespräche zu führen. Auf jeden Fall wurde er schließlich 37 vor Christus mittels Intrigen und Ränken und so weiter, muss man sich das vorstellen, vom römischen Senat zum König über Judäa gekrönt. Ein paar Jahre später gewinnt Octavian die Alleinherrschaft, 31 vor Christus, als er das Bündnis von Antonius und Kleopatra schlägt. Die haben sich dann ja am Ende selbst umgebracht. Und damit war Octavian Augustus Alleinherrscher. Aber Herodes hatte weiterhin die Gunst auch der Römer. Er beginnt mit mächtigen Bauwerken, mit so einigen Burgen oder Schutzbauten. Und das hat ihn auch den Titel Herodes der Große eingebracht. Es waren nicht so die großen militärischen Errungenschaften, sondern seine großen architektonischen Bauwerke, die ihm diesen Beinamen brachten. 20 vor Christus beginnt er mit umfangreichen Erweiterungen des Jerusalemer Tempels. Also der Tempel zur Zeit Jesu, er war der Tempel, den Herodes der Große völlig neu oder völlig umgestaltet hat, erweitert hat, einen riesigen Tempelkomplex gebaut hat und diesen zweiten Tempel, der unter Esra gebaut wurde, mächtig erweitert hat. Und das hat, er hat gehofft, dass er damit ein bisschen mehr Gunst auch bei den Juden findet und er angenommen wird als Herrscher, obwohl er eigentlich ja kein Jude war und auch von seinem Glauben her weit weg war. Er war halt ein Römerfreund und auch kulturell eher dem römischen Lebensstil zugeneigt. Aber so hat er halt gedacht, wenn er den Tempel schön macht und schön ausbaut, dann würde das Volk ihn auch lieben. Er war ein grausamer Herrscher. Er ließ sogar zwei seiner Söhne und eine seiner Frauen ermorden, aus Angst, sie könnten ihm irgendwie gefährlich werden, sie könnten seiner Macht gefährlich werden. Der Kindermord in Bethlehem ist ein bekanntes Zeugnis seines Wahnsinns. Und er starb 4 vor Christus. Und Palästina wurde dann unter seinen drei verbliebenen Söhnen aufgeteilt. Die heißen alle Herodes, aber haben noch einen Beinamen, Herodes Archelaus, Herodes Antipas und Herodes Philipp II. Archelaus wurde dann aber nach nur 10 Jahren von den Römern wieder abgesetzt. Die vertrauten ihm nicht, hielten ihn auch nicht für kompetent. Und es kam eine Reihe von Statthaltern, die dann in in Judäa die Herrschaft übernahmen, und von denen wurde einer besonders berühmt, Pontius Pilatus. Das ist die politische Zeitgeschichte, wenn man so will, was hier in der Zwischenzeit alles passiert ist. Nun wollen wir noch auf die religiösen und kulturellen Entwicklungen eingehen, die damit einhergehen, die auch damit verbunden sind. Zum einen die Diaspora. Weiß jemand, was Diaspora heißt? Sag mal. Die Zerstreuung der Juden. Mit dem babylonischen Exil verloren die Juden ihr Land, ihr Königtum, Jerusalem als Hauptstadt, den Tempel, und sie lebten seither unter fremden Mächten. Ja, sie hatten keine jüdische Herrschaft mehr. Und obwohl einige Juden unter Kyros und auch seine Nachfolgern nach Jerusalem und die Gebiete umhin zurückkehren durften, blieben doch die allermeisten in Babylon oder zogen nach Ägypten und andere Gebiete. Übrigens, es gibt in ganz Europa dann so Stellen, wo sich viele Juden ansiedelten. Wir wissen von dem Apollos in Apostelgeschichte 18, dass er aus Alexandrien kam, aus Ägypten. Und das wird die sogenannte Diaspora genannt, diese Zerstreuung. Nicht nur durch das Exil, sondern es kam nie wieder zu dieser völligen Zentralisierung des ganzen Volkes an einem Ort, sondern sie waren überall verteilt, sie waren überall zerstreut. Und damit ging auch diese beständige Bedrohung einher, dass diese ethnische und kulturelle Identität der Juden verloren geht. Wie kann man gewährleisten, dass die Juden Juden bleiben von der Abstammung her und auch vom Glauben und von der Kultur her? Das waren die großen Herausforderungen. Wie können die Juden, die irgendwo zerstreut leben, wie können sie ohne die politische Unterstützung die Speise- und die Reinheitsvorschriften einhalten in so ganz heidnischen Gebieten? Wie können sie den Sabbat einhalten und so weiter? Und tatsächlich sehen wir, dass es in dieser Zeit zu einer gewissen Umbruch kam. Im Alten Testament ist die Anbetung Gottes in zwei Formen verlangt. Zum einen in dem Tempeldienst, der Zeremonie, den Opfern und den Festen. Und zum anderen im Leben nach den Moralgesetzen, also wie man lebt. Vor der Wegführung nach Babylon im 6. Jahrhundert vor Christus wurden die Religionen hauptsächlich bei den Juden als Zeremonie des Tempels verstanden. Und wie man dann lebte, das war denen irgendwie egal. Und das ermahnten, deswegen traten die Propheten so entschieden auf und ermahnten, es reicht nicht aus, dass ihr sagt, ach ja, wir haben den Tempel, wir sind in Sicherheit, ihr müsst auch ein Leben führen, das an den Gesetzen Gottes ausgerichtet ist. Und wenn ihr nicht Buße tut und zu dem Herrn umkehrt, dann wird der Herr kommen und euch richten und euch vertreiben in alle Länder. Und genau so ist es gekommen. Und nach der Rückkehr dieser einiger Juden, da wurde der Tempel wieder aufgebaut und auch der Tempel und der Opferdienst wurden wieder aufgenommen. Aber viele Juden waren in der Zwischenzeit zu der Meinung gelangt, dass die jüdische Religion eigentlich auch ohne den Tempeldienst stattfinden kann. Dass der jüdische Glaube auch ohne den Tempel, den Opferdienst und so weiter ausgeführt werden kann. Denn das mussten sie ja auch in der Zeit der Gefangenschaft. Und das taten sie auch weitgehend in der Zerstreuung, da wo sie gar nicht diesen Zugang direkt zum Tempel hatten. Nun zumindest gab es eine Bewegung hin von der Betonung des Tempels und der Opfer, der Zeremonie, hin zu der Betonung der Moral und der persönlichen Reinheit. Aber um nach den Geboten zu leben, musste man sie auch erstmal kennen. Das war alles andere als verständlich. Und darum entstanden überall kleine Tora-Schulen, die Synagogen. Auch erst in dieser Zeit, wo es aufkommt. Synagogen, sie haben etwas zu tun mit diesem Wunsch, die Schriften besser kennenzulernen, aber auch dem Verständnis, nicht jeder hat hier Zugang zum Tempel. Der Tempel ist nicht mehr diese zentrale Stätte der Belehrung, sondern jetzt werden überall in Europa solche kleinen Zentren, solche kleinen Versammlungsorte aufgebaut, die Synagogen, wo dann Schriftgelehrte die Schriften auslegen und weitergeben. Die Hauptlehrer waren halt nicht mehr die Priester zu der Zeit, sondern wurden zunehmend die Rabbis. Ja, auch das haben wir schon alle gehört. Das waren halt diese Lehrer, die in den Synagogen lehrten, Schriftgelehrte. Und aus den unterschiedlichen rabbinischen Schulen kamen dann auch unterschiedliche Interpretationen und Auslegungen der Schrift, unterschiedliche Überlieferungen. Es wurden Traditionen hinzugefügt, um zu gewährleisten, dass man die Schrift auch richtig versteht. Ja, also so zumindest die Denkweise. Es wurden besondere Regeln gesetzt, was genau am Sabbat verboten ist. Und in dieser Zeit ist es auch so, dass man den Namen Jahwe nicht mehr aussprechen durfte. Sie haben sehr dafür gesorgt, dass man nur noch Adonai oder Elohim oder Shem, der Name Hashem, sagt, aber nicht mehr Jahwe, um eben nicht den Namen Gottes zu Nichtigem auszusprechen. Ja? Also das ist so ein bisschen dieses, was in dieser Zeit aufkam. Man las halt die Schriften, man las die Tora und so weiter und so fort. Und dann gab es diese Auslegung, was bedeutet das jetzt und was können wir tun und wie müssen wir das jetzt einhalten. Und dann gab es alles mögliche an Zusatzbedingungen, an Zusatzvorschriften, aber auch Abgaben, die festgelegt wurden, Reinheitsvorschriften, dass man sich halt vor dem Essen die Hände waschen soll und so. Alles, was man im Alten Testament noch nicht findet, aber was dann plötzlich im Neuen Testament, wenn Jesus bei den Pharisäern sitzt, womit er konfrontiert ist. Und das entstand halt in diesen Synagogenschulen unter den Rabbinern und den unterschiedlichen religiösen Gruppen, die eben dafür sorgen wollten, dass hier eine neue moralische Gesetzesbefolgung auch gewährleistet wird. Und solch ein Szenario wie das Exil, wie die Gefangenschaft nach Babylon nicht wieder vorkommt. Das war so ein bisschen dieser Wunsch dahinter oder dieses Bestreben, wenn wir jetzt ganz einen großen Fokus setzen auf das Gesetz, auf das Wort Gottes, wenn wir da richtig das uns zu Herzen nehmen, dann werden wir nicht mehr so bestraft werden. Ja? Und deswegen diese Bewegung hin von der zentralen Stellung des Tempels hin zu der zentralen Stellung eigentlich der Gesetzesbefolgung und der persönlichen Reinheit. Obwohl die Juden zerstreut waren, behielten sie aber ein Nationalbewusstsein. Das war tatsächlich etwas, was bei den meisten Juden erhalten blieb. Das verheißene Land verlor an Bedeutung, aber das Land selbst war irgendwie nicht mehr so wichtig, aber die jüdische Identität, das wollten sie bewahren. Und sie fingen auch an, kräftig zu missionieren. Sie versuchten, Menschen in den unterschiedlichen Gebieten vom jüdischen Glauben zu überzeugen. Überall da, wo sie waren, missionierten sie. Überall bildeten sich jüdische Versammlungsorte. Und es kamen Menschen aus nicht-jüdischem Hintergrund, aus heidnischen Hintergründen, die den lebendigen Gott anbeten wollten. Und man nannte diese Proselyten. Kommt auch in der Apostelgeschichte vor. Auch wenn die Ursprünge nicht ganz bekannt sind, aber wahrscheinlich stammt eben gerade von diesem Umstand, dass Menschen aus dem Heidentum, das kommt im Alten Testament sehr, sehr selten vor, dass Menschen hinzukommen und sagen, wir wollen auch Juden werden. Aber gerade in dieser Zeit der Zerstreuung kommen nun Menschen und sagen, wir wollen auch diesen Gott anbeten. Und dann sah man sich damit konfrontiert, was machen wir jetzt? Und manche wollten nicht ganz so weit gehen, dass sie sich beschneiden ließen und so völlig zum Judentum kamen. Und wie gesagt, es ist nicht ganz, die Ursprünge sind nicht ganz bekannt, aber es stammt wohl aus diesem Umstand die Taufe. Wenn ein Heide den jüdischen Glauben annehmen wollte, dann musste er nicht nur diese rituellen Waschungen machen, wie die Juden, wenn sie unrein wurden, sondern man sagte, also die Heiden, die Menschen aus den Nationen, die so fern von Gott sind, die sind so unrein, die müssen ganz untergetaucht werden. Also die müssen von Kopf bis Fuß, da darf nichts übrig bleiben, die sind so unrein, da reicht es nicht einfach nur so ein bisschen äußerlich, die müssen völlig untergetaucht werden. Sie müssen getauft werden. Und deswegen es war halt dieses Denken, es ist ein Unterschied zwischen Juden und Nicht-Juden. zwischen Juden und Griechen, wie es dann auch manchmal heißt, also die zu dieser griechischen Welt gehörten. Aber deswegen war das Signal von Johannes dem Täufer auch so stark. Müsst ihr euch mal vorstellen, da kommt Johannes der Täufer und die ganze Gegend von Jerusalem, heißt es, kommt zu ihnen hinaus in die Wüste. Es ist nicht die Gegend von Alexandria und es ist nicht die Gegend von Athen oder so. Die Gegend von Jerusalem kommt zu ihm hinaus. Juden, die direkt beim Tempel wohnten. Und er sagt zu denen, ihr müsst euch taufen lassen. Ihr seid genauso unrein wie die Nation. Und das war deswegen solch ein Schock. Aber sie sollten ihre Sünden bekennen. Als Zeichen, wir sind völlig unrein und dieses Zeichen der Taufe, ich muss ganz untergetaucht werden, ich bin so unrein, da ist keine reine Stelle an mir. Ja. Deswegen war dieses Signal so stark. Nun, neben dieser Zerstreuung gibt es noch die Hellenisierung. Hellenisierung heißt die griechische Kultur. Die Griechen, sie nennen sich selbst die Hellenen. Und Hellenisierung bezeichnet sozusagen ihren kulturellen Einfluss auf die anderen Länder. Keine andere Herrschaft hat so einen großen Einfluss auf die Kultur gehabt wie die griechische Herrschaft. Alexander der Große und auch seine Nachfolger, sie ordneten die eroberten Gebiete völlig um. Sie strukturierten sie um. Griechisch wurde zur internationalen Sprache. Damit wurde ein weltweiter Handel gefördert. So wie Englisch heute, war Griechisch damals die Handelssprache, die Wirtschaftssprache, die Sprache, die zur Kommunikation, zur internationalen Kommunikation verwendet wurde. Die Griechen prägten aber auch durch die Philosophen und durch ihre Denker massiv die Bildung und die Kultur. All diese physikalischen und mathematischen Gesetze, die wir lernen müssen in den Schulen, sie kommen hauptsächlich auch aus dieser Zeit der Griechen, einer Hochzeit der griechischen Kultur und prägten das Denken und die Logik und das Verständnis und häufig auch das Weltbild der anderen Kulturen und Mächte. Auch die Werte, was ist eine Tugend und so weiter, die Ansichten des Lebens, sie wurden sehr von diesem griechischen Denken geprägt. Außerdem wurde alles in größeren Gebieten geregelt. Es ging nicht mehr nur so um einzelne Städte, die dann für sich das beschlossen, so alles im Klein-Klein, sondern es wurde eine Form der Globalisierung. Unter der griechischen Herrschaft fand sozusagen die erste Globalisierung der Welt statt. Das griechische Denken hat große Spuren hinterlassen. Und selbst die Römer, die dann ja militärisch überlegen waren und auch die Griechen besiegten, sie haben vieles von der Kultur der Griechen übernommen. Selbst ihre ganzen Götzenbilder sind im Grunde nur Abbilder von der griechischen Götterwelt. Und auch Latein hat nicht so schnell die griechische Sprache ersetzt, auch in den anderen Gebieten, sondern es brauchte einige Jahrhunderte, bis dann Latein sozusagen zur internationalen Sprache wurde. Es war aber lange Zeit Griechisch. Auch ein Grund, warum das Neue Testament im Griechischen geschrieben ist. Die Hellenisierung führte aber auch zu Spannungen, gerade auch im ersten Jahrhundert. Es gab einige Juden, die jüdische Religion in das griechische Umfeld anpassen wollten. Die gedacht haben, ach, das passt ganz gut zusammen, da kann man vermitteln, da kann man gewisse Kompromisse machen. Einige suchten auch Verbindungen, zum Beispiel Philo von Alexandrien. Er war ein gelehrter Jude, der in Alexandrien, in Ägypten lebte, in einer jüdischen Hochburg auch. Und er legte die Tora ganz im Stile der platonischen Philosophie aus. Ja, also all das mit diesen Ideen und Formen und so weiter. Und er hat dann dazu beigetragen, dass so eine allegorische Auslegung des Alten Testaments vorangetrieben wurde, worin dann auch einige Kirchenväter, zum Beispiel Origenes, der auch von Alexandrien kam, sehr beeinflusst war. Ja, dieses allegorische, dieses bildhafte Auslegung. Und er versuchte eben gerade dieses griechische Denken, dieses platonische Denken mit dem jüdischen Glauben zusammenzubringen. Aber andere wollten eben gerade dieses alte jüdische Erbe erhalten, diese Tradition der Väter. Und sie drängten darauf, möglichst vieles von früher wieder einzuführen, wiederherzustellen. Und zum Beispiel wurde deswegen ganz bewusst auch in den Synagogen nicht Aramäisch gesprochen. Zu der Zeit war Aramäisch schon so die Alltagssprache. Aramäisch ist eigentlich mehr von den Persern auch. Und in Judäa sprach man so, in der Alltagssprache nicht mehr Hebräisch, sondern Aramäisch. Das war so die geläufige Sprache. Aber in den Synagogen wurde Wert darauf gelegt, da durfte nur Hebräisch gesprochen werden. Weil auch das Alte Testament ja größtenteils in Hebräisch geschrieben wurde, außer ein paar Abschnitte im Buch Daniel. Schriften. Obwohl es in den vier Jahrhunderten keine heiligen Schriften, keine inspirierten Schriften, keine prophetischen Schriften und Weissagungen gab, so war es dennoch eine schriftstellerisch aktive Zeit. Am wichtigsten sind drei Schriftgattungen. Ich werde nicht viel dazu sagen, aber nur, dass ihr es mal gehört habt. Zum einen die Apokryphen, das heißt so viel wie das Verborgene oder das Dunkle. Und es sind teils geschichtliche, teils weisheitliche Schriften. Manche lehnen sich auch an prophetische Bücher an, also so wie Erweiterungen von dem Buch Daniel oder von dem Buch Esther und so weiter. Aber eben auch diese Makkabäer-Bücher, die diesen Aufstand der Makkabäer geschichtlich darlegen. Aber sie gehören eben nicht zum Kanon der Bibel. Und für diese zwischentestamentliche Zeit sind sie aber von besonderer Bedeutung. Die Apokryphen zeigen vor allem, was die Juden in der damaligen Zeit beschäftigte, woran sie glaubten und vor allem, wie groß eigentlich das Problem war, dass Gott schwieg. Wie schnell die Menschen zu allen möglichen Fabeln sich hinwandten und alles Mögliche an komischen Ideen hatten, was sie glaubten. Aber schlimmer waren noch die Pseudepigraphien. Das heißt, das sind Schriften, die unter einem Pseudonym geschrieben wurden. Meistens gibt es dann irgendwelche alttestamentlichen Heiligen, die so als Pseudonym dienen mussten. Das Buch des Henoch zum Beispiel. Wir haben heute Morgen von Henoch gehört. Es gibt ein Buch des Henoch, das ähnelt mehr so einem Science-Fiction als irgendwas anderes. Ja? Oder es gibt dann ein Buch, das angeblich Mose geschrieben haben soll oder Abraham. Und so wurden halt unter diesem Pseudonym irgendwelche Geschichten ausgedacht, niedergeschrieben. Und das prägte aber auch tatsächlich dieses Bewusstsein der Menschen. Es war ein großer Einfluss auch von sogenannten Mysterienkulten, also gerade so griechischen und römischen Einflüsse, wie sie so alles miteinander vermischten, irgendwelche Götzenvorstellungen, aber auch fast wie so esoterische Praktiken oder sowas. Und davon finden wir dann auch in solchen Pseudepigraphien so manche magische Vorstellungen und so weiter. Am bedeutendsten aber ist die Septuaginta. Ist auch in dieser Zeit geschrieben worden, etwa von 250 vor Christus bis etwa 100 vor Christus. Und Septuaginta heißt die 70. Und der Tradition nach haben 70 oder 72 Gelehrte die Septuaginta, dieses Alttestament, ins Griechische übersetzt. Und daher wird auch, manchmal wird es abgekürzt, LXX, das ist die römischen Zahlen, ja, L für 50, XX, 2 mal 10, die 70 Septuaginta, deswegen. Septuaginta ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments. Und von den über 400 alttestamentlichen Zitaten im Neuen Testament sind rund 350 aus der Septuaginta entnommen oder stark angelehnt. Hier sieht man auch, was für einen Einfluss das hatte. Das Neue Testament wurde auf Griechisch geschrieben und die neutestamentlichen Schreiber haben tatsächlich auch häufig diese griechische Übersetzung, die Septuaginta, gebraucht, die gerade in dieser Zwischenzeit, in diesen Jahrhunderten übersetzt wurde. Nun zuletzt noch die unterschiedlichen Gruppierungen. Die Zeit des Zweiten Tempels war eine Zeit, in der Gott durch keinen Propheten sprach, aber umso lauter sprachen und stritten die Menschen selbst. Und zwei Hauptthemen brachten die unterschiedlichen Gruppierungen hervor. Die eine Frage ist die der Kultur. ist die griechische Kultur und diese griechische Gedankenwelt mit dem jüdischen Glauben vereinbar? Sollte man das verbinden? Hier gab es unterschiedliche Ansichten und sie stritten sich drüber. Und die zweite große Frage war, welche Auslegung und welche Tradition ist richtig bei den unterschiedlichen Rabbinern, unterschiedlichen Lehraussagen, wem ist zu folgen, wem ist zu trauen. Und diese Gruppen, sie stritten um Einfluss, um Autorität, um Entscheidungsgewalt, um religiöses Ansehen, um Anerkennung, um das Recht, die Wahrheit zu haben. Die bekannteste sicherlich die Pharisäer. Während der Herrschaft des Seleukiden-Herrschers Antiochos dem IV., also diesem bösen König, der in das Heiligtum eingegangen ist, gab es eine jüdische anti-hellenistische Bewegung, also eine anti-griechische Bewegung. Die nannten sich die Chassidim, das heißt die Frommen. Und aus dieser Gruppe gingen mindestens drei Gruppen hervor, die dann auch später noch sich entwickelten, die Pharisäer, die Essener und die Zeloten. Kamen ursprünglich alle aus dieser Gegenbewegung gegen Antiochos und die griechische Hellenisierung. Die Pharisäer waren sozusagen konservative Juden, die darauf bedacht waren, dass der jüdische Glaube ordnungsgemäß eingehalten wird. Und sie hatten auch großen Einfluss auf die Schriftgelehrten, die in den Synagogen predigten. Die pharisäische Tradition war ziemlich pragmatisch, also es ging wirklich darum, nicht so um irgendwelche Philosophien, sondern vielmehr, was muss man tun? Was ist jetzt zu machen? Wie gehen wir mit diesem Problem um? Sie beschäftigten sich mit Betrügereien, wenn Leute irgendwie versuchten, das Gesetz zu verdrehen oder sowas. Zum Beispiel, wie es ist, wenn jemand einem leiht und bei dem 7. Jahr sollte man das ja irgendwie dann wiederherstellen und so weiter. Da gab es unterschiedliche Betrügereien und sie beschäftigten sich damit und verfassten Regeln, wie geht man jetzt damit um und was muss man dann tun und so weiter und so fort. Sie waren sehr relativ beliebt unter dem Volk, weil sie scheinbar so pragmatische, weise Regelungen fanden für die Konflikte im Alltag mit dem Glauben. Es gab vor allem drei unterschiedliche pharisäische Schulen, die des Schammai, des Hillel und Gamaliel. Letzteren habt ihr sicherlich schon mal gehört, kommt im Neuen Testament vor. Schammai war so der traditionellste unter den Pharisäern und Hillel der liberalere Flügel der Pharisäer und Gamaliel war so ein bisschen in der Mitte, der galt als besonders schriftkundig und weise. Übrigens, Hillel war dieser liberalere. Er sagte also bei der Auslegung, wann darf ein Mann seine Frau entlassen, sagte er, es reicht also, wenn die zweimal das Essen anbrennt, dann kann man sie entlassen. Ja. Und Schammai, der traditionellere, der sagte, nun nur bei Ehebruch darf ein Mann eine Frau entlassen. Und Jesus neigt sich sozusagen oder stimmt dieser Auslegung zu. Durch die besondere Aufmerksamkeit auf das Gesetz und das Vertrauen auf diese zusätzlichen Regelungen wurden aber die Pharisäer gerade zur Zeit des Neuen Testaments weitgehend zu selbstgerechten und gesetzlichen Heuchlern. Das ist ja das, was auch gerade unser Bild, unser Verständnis prägt durch die Kommentare von Jesus im Neuen Testament. Sie sahen sich mit der Zeit als die Vollkommenen, als die religiöse Elite, als diejenigen, die den jüdischen Glauben zu Gottes Wohlgefallen lebten. Selbst Paulus sagt, also nach unserem Verständnis des Gesetzes war ich vollkommen, lebte ich tadellos. Sie mieden allen Kontakt mit ritueller Unreinheit oder auch mit bekannten Sündern, also mit irgendwelchen bekannten Leuten, die sich nicht an das Gesetz hielten, da sonderten sie sich ab und sie fühlten sich dadurch besonders heilig, aber Jesus deckt die Unreinheit ihres eigenen Herzens auf. Dann gibt es die Gruppe der Sadduzäer, auch die kommt im Neuen Testament vor. Die Sadduzäer, sie leiten sich vom Namen her ihren Namen ab von der Priesterfamilie Zadok, also sozusagen die Zadokäer, Sadduzäer. Zadok war ein Priestergeschlecht zur Zeit von David. Und ihr Ursprung ist nicht so ganz bekannt, aber wahrscheinlich traten sie auch in dieser makkabäischen Zeit auf. Und die Sadduzäer, sie gehörten zu der höheren jüdischen Gesellschaftsschicht an. Eine Art wohlhabender, einflussreicher Priesteradel. Der Hohepriester Kaiaphas war zum Beispiel ein Sadduzäer. Und sie machten mit der Religion Geschäfte, sie erlangten politische Befugnisse, sie hatten auch die größte Macht im Sanhedrin, dem Hohen Rat, wo sie über interne Entscheidungen ratschlagen konnten und richten konnten. Und sie verwalteten den Tempeldienst. Die Sadduzäer, sie verwarfen aber alle rabbinischen Traditionen, also das ließen sie nicht gelten, und sie erkannten nur die 5 Bücher Mose als Wort Gottes an. Keinen der Propheten oder irgendetwas, sondern sie sagten allein die 5 Bücher Mose, das ist eine Grundlage, da, das glauben wir, aber keine der anderen Schriften galten für sie als Gottes Wort. Und darum glaubten sie auch nicht an die Auferstehung der Toten, weil es nicht ausdrücklich in den 5 Büchern Mose vorkommt. Obwohl sie bei Henoch noch was lesen hätten lernen können. Aber es wird auch daher verständlicher, warum Jesus sagt, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs ist kein Gott der Toten. Er überzeugte sozusagen gerade mit einem Teil der Schriften, die sie anerkannten und anhand derer sie behaupten, es gibt keine Auferstehung der Toten. Und Jesus nimmt diesen einen Vers und sagt, hier, allein daran hättet ihr schon sehen können, dass Gott, dass es eine Fortdauer, ein ewiges Leben der Seelen gibt. Gott ist kein Gott der Toten. Und sie hatten auch eher eine deistische Sicht, das heißt, dass Gott gar nicht mehr so direkt und aktiv in die Geschichte der Menschen eingreift. Das ist häufig gerade bei Leuten, denen es gut geht und die irgendwie was zu sagen haben, die wünschen auch gar nicht, dass Gott so sehr eingreift. Die Sadduzäer waren halt, sie, wenn man so will, eine liberale Führungsschicht im Judentum und waren dadurch verfeindet mit den Pharisäern. Sie waren im Streit miteinander. Es waren wirklich gegensätzliche Ansichten von Religion, die sie vertraten. Und nur in einem verbündeten sie sich und kamen sie überein, nämlich im Hass gegen Jesus und dass er umgebracht werden sollte. Und so gab es noch andere Gruppierungen, die auch gegeneinander standen und für Spannung sorgten. Die Herodianer und die Essener zum Beispiel. Die Herodianer, sie kommen ein paar Mal im Markus-Evangelium vor. Diese Gruppe war römerfreundlich und sie verbanden sich mit der römischen Elite. Sie bekamen Reichtum und gute Positionen, indem sie die Römer unterstützten, wie eben Herodes der Große und seine Söhne. Sie nutzten die Situation und den Zeitgeist zu ihrem Vorteil. Die Herodianer waren also solche, die mit Herodes und dieser Herrschaft sich verbündeten und davon profitierten. Die Essener waren so ziemlich das Gegenteil. Sie wollten gar keine Kompromisse eingehen und sonderten sich vollständig ab. Sie betrieben so eine Art Mönchsleben in so einzelnen Kommunen und sie hatten keinen persönlichen Besitz, sondern teilten alles miteinander. Sie heirateten größtenteils auch nicht und sie erwarteten das baldige Ende. Und die Essener werden in der Bibel nicht wirklich genannt, aber von ihnen stammen zum Beispiel diese Qumran-Schriften, die man gefunden hat. Und dadurch, dass sie halt das so versteckt haben, ist das lange erhalten geblieben. Und bestätigt übrigens die Irrtumslosigkeit oder die Reinerhaltung der Schriften. Sehr interessant. Zwei weitere Gruppen, die ziemlich gegeneinander standen, waren die Zöllner und die Zeloten. Das war auch so ein gegensätzliches Paar. Die Römer, sie trieben in den besetzten Gebieten Steuern ein. Und damit sich die Römer aber nicht so unbeliebt machen, wer mag schon Steuereintreiber, setzten sie jüdische Männer als Zolleintreiber. Sie mussten die Steuern und den Zoll eintreiben. Das waren die Zöllner. Und sie waren in den Augen vieler Juden der Abschaum der Gesellschaft, weil sie das eigene Volk für Geld verrieten. Ja? Die meisten Zöllner hatten auch den Ruf, dass sie mehr eingenommen haben, als ihnen zustand und als Rom verlangte. Und sie erwirtschaften sich so einen eigenen Reichtum, eigenen Gewinn. Die Zeloten auf der anderen Seite waren eine politisch radikale, ja fast militärische Gruppe, die immer wieder Anschläge ausführten und so weiter. Und die wollten gerne so einen Befreiungskampf führen wie die Makkabäer zur Zeit der syrischen Herrschaft. Aber jetzt gegen die Römer. Sie wollten quasi wieder einen eigenen Staat und wollten die Herrschaft der Römer zurückschlagen. Zelot heißt Eiferer. Und der Gründer war ein Judas der Galiläer, von dem spricht übrigens Gamaliel in Apostelgeschichte 5. Und einer der Apostel, er wird Simon der Eiferer genannt. Auf Griechisch Simon Zelotes. Also er gehörte wahrscheinlich eins dieser Gruppe der Zeloten an. Die versuchten nicht auf religiösem Weg, sondern vor allem auf politischem Weg, auf militärischem Weg, die Identität der Juden zu bewahren. Als 70 nach Christus die Römer Jerusalem in den jüdischen Kriegen zerstörten, kamen auch die meisten der Zeloten um. Damit war das dann auch vorbei. Es gibt noch andere Gruppen, wenn man so will, die philosophischen Gruppen. Paulus geht auf die Epikureer und die Stoiker ein. Manches zitiert er und so weiter. Aber das sind sozusagen erstmal diese Hauptgruppen und die hauptkulturellen Dinge, die in dieser Zwischenzeit entstanden sind und einen Einfluss hatten auf das Neue Testament. Wenn wir also lesen, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen, sehen wir, was hier in der Zwischenzeit geschehen ist, was diese Zeit zur Fülle brachte. Und es sind vor allem zwei Dinge, die wir hier erkennen können. Die Fülle der Zeit war ein Gericht über das Judentum erneut. Denn sie sind von Gott abgewichen. Auf der einen Seite in Gesetzlosigkeit, wie die Sadduzäer und so weiter, die im Grunde das Gesetz vernachlässigten und ihren eigenen Macht nur suchten, auch viele der Makkabäer und so weiter. Und auf der anderen Seite Gesetzlichkeit, wie die Pharisäer und viele der Rabbiner und Schriftgelehrten. Eine Form des Selbstvertrauens, aber eben nicht mehr das Vertrauen auf Gott. Die Opfer hatten nicht mehr die Bedeutung, das Verständnis von eigener Schuld, nicht mehr die Bedeutung, sondern es ging mehr um rituelle Reinheit und eben um Machtstellungen. So sehen wir, die Zeit war erfüllt, auch in dem Sinne, dass Gott hier wieder ein Ende setzt. Aber es war vor allem auch die Zeit erfüllt für die Weltmission. Und das ist sehr interessant. Die Diaspora, die Zerstreuung, war ein wesentliches Hilfsmittel für die christliche Mission. Denn Paulus und die anderen, sie gingen häufig zuerst zu den unterschiedlichen Synagogen. Überall da, wo das Alte Testament schon bekannt war. Warum? Weil es schon ins Griechische übersetzt worden ist, durch die Septuaginta. Das heißt, und es gab viele, die schon hinzukamen und die kannten schon etwas davon. Und jetzt kamen die Christen und sagten, wir haben eine gute Nachricht für euch. Der Messias ist gekommen. Worauf gerade auch durch die politischen Unruhen, durch die politischen Verhältnisse eine Erwartung war, unter den Juden, aber auch unter den Proselyten. Wann wird der Messias kommen? Und hier gab es dann die Antwort. Das Schweigen ist vorbei. Christus ist das letzte und gültige Wort Gottes. Aber auch durch den Hellenismus, durch diese griechische Kultur, dadurch, dass überall eine Sprache gesprochen wurde, eben gerade dieses Koine-Griechisch, das Neue Testament wurde im Griechischen aufgeschrieben oder schnell übersetzt. Und somit konnte es sich im ganzen damals bekannten antiken Welt verbreiten. Und alle konnten es lesen und verstehen. Und es gab Vernetzungen, es gab Handelsrouten und so weiter, was enorm dazu beigetragen hat, dass das Christentum, der christliche Glaube verbreitet werden konnte. Und so finden wir in all diesen unterschiedlichen Punkten, wie doch Gott alles zusammengefügt hat, damit die Botschaft, sein Reden im Sohn, da wo er nicht mehr geschwiegen hat, sondern gesprochen hat, der Herr kommt und er schweigt nicht, wie es in den Psalmen heißt, damit es verbreitet werden kann. Und überall in der ganzen alten Welt wurde es schnell bekannt gemacht und bis ans Ende der Erde, das Evangelium gepredigt von Christus. Nun, diese Zeit zwischen den Testamenten, eine Zeit großer Bewegung. Und es hilft uns, wenn wir diese Hintergründe verstehen, auch einiges von den Vorkommnissen im Neuen Testament besser einzuordnen. Soweit. Gibt es direkt Fragen? Ich weiß, es war jetzt eine ganze Menge an Informationen. Ich sehe schon die Köpfe rauchen. Gibt es direkte Fragen? Ja, Vincent. Du meinst, die alttestamentlichen Schriften bewahrt wurden, vor allem durch die Synagogen. Weil dadurch, dass überall Synagogen entstanden ist, brauchte man Schriftgelehrte, daher kommt auch dieser Name, die jetzt angefangen haben, die Tora abzuschreiben, damit in den einzelnen Synagogen die Bibel gelesen werden konnte. Und das hat enorm dazu beigetragen, dass dann überall in unterschiedlichen Orten es Exemplare der Bibel gab und dann auch bei den Versuchen, all die jüdischen Schriften zu verbrennen oder sowas, war es nicht mehr möglich, weil es sich durch die Synagogen überall hin verbreitet hat. Aber dadurch wurde es auch bewahrt, genau. Auch kanonisiert, also in dieser Zeit wurde auch festgelegt, im Grunde bis Maleachi, das sind tatsächlich von Gott inspirierte Bücher und danach nicht mehr. Es kam wirklich dieses Vorstellung, ein Abschluss und das, was wir jetzt haben, das ist ein Kanon, eine Zusammenstellung und das muss erhalten bleiben und das wird überliefert, Gesetz und die Propheten. Übrigens, unsere Reihenfolge des Alten Testaments ist von der Septuaginta angelehnt. Die Juden haben dann eine andere Reihenfolge der biblischen Bücher im Alten Testament. Genau, aber dieser Bewahrungsprozess war vor allem durch dieses Aufkommen der Synagogen. Samuel.
Also wie wussten die Juden, welche Bücher ja in ihrem Kanon sind, also im Alten Testament?
Ja, sie haben tatsächlich sich gerade nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft, aus dem Exil, haben sich gab es einige, unter anderem Esra, die Schriften studiert haben und die damit beauftragt wurden, Kriterien aufzusetzen, was ist Gottes Wort und was nicht. Ja, und so haben sie, so kam es zu dieser Entstehung des alttestamentlichen oder zu der Festlegung des alttestamentlichen Kanons. Ja. Gut, nächsten Monat ist noch nicht ganz klar, ob wir jetzt mit Matthäus weitermachen oder ich habe ja einige andere Themen noch vorgeschlagen. Ich habe auch einige Antworten schon bekommen. Auch nochmal, überlegt euch nochmal, ich hatte 4 Themen, die noch möglich wären. Vielleicht kann man auch einiges verbinden, wenn eins von besonderem Interesse ist und ich wiederholte Antworten bekomme, dann würde ich das nächste Monat nochmal einfügen. Das eine war die Entstehung des neutestamentlichen Kanons, dann die Frage der Apokryphen, das ist ja auch im Neuen Testament, gibt es apokryphische Schriften, wie sind die zu bewerten und so. Dann war ein Thema, wie ist das mit den Zeitaltern, also das Reich Gottes, dieses Prinzip von schon jetzt, aber noch nicht, wie ist das zu verstehen? Was hatten wir noch als Viertes? Hatte noch irgendein 4. Thema rumgeschickt. Ach ja, genau, sehr gut, danke, Nella. Warum 4 Evangelien? Ja, es gibt ja einiges an Überschneidungen und so weiter, manche Geschichten klingen ganz ähnlich. Warum gibt es 4 verschiedene Evangelien, wo es doch nur ein Evangelium gibt in dem Sinne? Ja, warum gibt es 4 Abschriften, 4 Bücher, die Evangelien genannt werden, die doch aber eigentlich von dem gleichen Evangelium berichten? Auch das ist noch eine Frage. Also wenn ihr da ein besonderes Interesse habt, wenn ihr sagt, das wäre ganz gut, wenn man das nochmal behandeln kann, dann schreibt mir gerne. Ansonsten würden wir mit Matthäus dann weitermachen. Okay. So, dem Herrn befohlen, einen schönen Sonntagabend euch.